Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und vielleicht auch erstmal vorläufig der, der Vollmer Kuhn Show, ein NFL-Podcast präsentiert von Bild Podcasts mit mir, Markus Kuhn, und ich habe ihn extrem vermisst und ich weiß natürlich, ihr da draußen wahrscheinlich noch viel mehr. Mein lieber Sebastian, the Champ ist hier mal wieder zurück im Bunde. Nico Backspin hat dich letzte Woche gut vertreten, aber natürlich bist du, wie damals schon zu deinen Spielerzeiten, unaustauschbar.
Hättest du mal meinem Coach mal sagen sollen, aber danke dir. Hat Nico bestimmt einen guten Job gemacht. Ich bin auch fast wieder genesen, ein bisschen dünner als sonst, aber gut.
Dümmer?
Dümmer auch, aber dünner. Aber danke. Corona kann, darfst du nicht mit Spaß nehmen. Vor allen Dingen, wenn du nicht zu viele Gehirnzellen verschenken darfst, dann...
wenn du dich schon am Limit bewegst, was das
richtig,
betrifft.
Richtig, richtig. Wie, beim Saufen. Also da kannst du, darfst du nicht zu viel verschenken. Also, aber gut. Ja.
Also Sebastian, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es auch schön, oder nicht schön, aber ich finde es gut, dass du offen damit umgehst, dass die Leute nicht denken, okay, das trifft nur die Alten und Gebrechlichen, sondern ein junger Spund im Zenit seiner körperlichen Leistungsfähigkeit fast. Hast du ja eigentlich schon gehabt während deiner Profizeit. Aber trotz allem, es kann jeden treffen. Und dich hat's auch, ohne um da lange drauf rumzuharpern, relativ hart erwischt, ne?
Ja, man, jetzt harte drei, also knapp drei Wochen her, glaube ich. Ich hatte jetzt nicht zu viele Symptome, aber halt, ich glaube so, was ist denn das auf Deutsch? Und so 42 Fieber. Also jetzt nicht die ganze Zeit, sondern ging halt hoch und runter und dann brichst du das ja wieder. War halt nie unter 100, das ist ein 100, so unter 39, 40, keine Ahnung, ist auch egal. Für so 4, 5, 6 Tage konnte mich halt überhaupt nicht bewegen, weil ich irgendwie Atemnot hatte. Das heißt, liegst halt irgendwie anderthalb Wochen oder zwei Wochen nur im Bett. Gefühlt.
Du bist ja schon immer ein heißes Kerlchen, aber das Husten ist halt nicht gewohnt.
Genau. So. ja, gut, ich bin durchgekommen und dann, sobald, ich sag mal, die Genesung halt irgendwie anfangen, dann ging es auch relativ flott. Dann waren wir halt jetzt hier zwei Wochen in Quarantäne. Und man gehört halt irgendwie alles dazu, aber ich habe jetzt immer noch keinen Geschmack zum Beispiel. Oder gedämpfter Geschmack.
Deine Frau hatte das noch nie. Wow, sorry, Leute.
Wie man merkt, ist es wieder abends im Hause Kuhn.
Es ist abends, ich bin heute Morgen um kurz vor 6 raus und wir hatten heute wirklich von 8 Uhr bis heute Abend um 7 den ganzen Tag Meetings. Denn wir, die Giants, wie ihr vielleicht wisst, haben den Super Bowl nicht gewonnen, um auch langsam auf das Football-Thema zu kommen. Und wir kümmern uns jetzt schon fleißig um die Analyse und da geht's quasi auch weiter in Teambuilding etc. Da kann ich aber auch mal anders wieder drauf eingehen, was quasi in der Offseason passiert. Jetzt kümmern wir uns erstmal um, ja, die Tampa Bay Buccaneers und wahrscheinlich, Frage gleich, der größte Athlet, den es überhaupt vielleicht sogar gibt. Sebastian.
Ja, für mich, also gut, die Definition von Athlet, er ist, glaube ich,
Sportler, ein Mannschaftssportler, amerikanischer Mannschaftssportler. Okay, Athlet.
Athlet ist, ich sag mal, ich weiß, was du meinst. Du und ich sind wahrscheinlich noch schneller als Tom, aber darum geht's nicht.
Wir können nicht so gut werfen.
Ja, also, nicht mal ansatzweise. Aber für mich ist er der größte, auch sportübergreifend, zumindest im Mannschaftssport, Athlet, Spieler, wie auch immer, den es gegeben hat, gibt, wie auch immer.
Also Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Cristiano, alle diese Fußballmenschen, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, ich muss sagen, ich bin bei dir.
Ob das fair ist oder nicht, aber diese Sportler werden halt an ihren Meisterschaften gemessen im Prinzip. Und wenn du 10-mal in einer 20-jährigen Karriere im Endspiel quasi stehst, dass 7-mal das Ding dir nach Hause holst, da kannst du halt wirklich wenig argumentieren. Und für mich, er ist ein riesen Risiko eingegangen, nach Tampa halt zu gehen, nach seiner Karriere in Foxborough. Hätte er, ich meine, wie unwahrscheinlich es halt ist, mit einem neuen Team oder überhaupt den Super Bowl zu gewinnen, dann halt mit einem neuen Team so dominant zu spielen etc., es hätte halt alles anders ausgehen können. Es hätte auch typisch, sagen wir mal, Tampa Bay 3 Spiele gewinnen in der Saison oder wie auch immer. Dann wäre es halt gewesen, okay, es waren alles die Patriots, war alles Belichick. Aber er hat an sich geglaubt, hat seine Leute quasi geholt. Ich meine, 3 oder 4 seiner Offensive-Waffen hatten im letzten Jahr im Prinzip keinen Job. Gronk war in Rente. Leonard Fournette war Waiver-Wire. Ihn wollte keiner.
Antonio Brown hat irgendwelche Faxen gemacht.
Also, es ist Wahnsinn. Aber halt durch ihn, durch wer er halt ist als Spieler und welche Chance man dann halt hat, die Meisterschaft zu gewinnen, kamen sie alle hin. Am Ende hat's geklappt. November war jetzt nicht so grandios für Tampa Bay. Aber ich meine, dann Dezember, Januar und dann, klar, Anfang Februar, alles zusammengerissen und wieder eine Giants damals, das Wildcard-Team, durchmarschiert und dann das Ding nach Hause geholt. Also, ist großartig. Aber wie gesagt, das sind halt alle Spekulationen, wer jetzt besser ist und sportübergreifend und all sowas. Aber man muss, ob man ihn mag oder nicht, ich glaube, die Leistung muss man einfach respektieren und dass er jetzt noch nicht mal aufhört, sondern sagt, ach, nächstes Jahr bin ich ja nochmal besser.
So, also jeder Verrückte oder nicht Verrückte würde direkt sagen, okay, jetzt habe ich meinen 7. Ring, jetzt spiele ich schon zum 10. Mal im Super Bowl, schon seit 20 Jahren oder in, er hat schon Super Bowls in den letzten 3 Jahrzehnten gewonnen. Also, weißt du, irgendwann kannst du mir sagen, eigentlich reicht's, aber er sagt direkt nach dem Sieg, nur ich habe ja auch noch einen Vertrag, er hatte ja einige Klauseln in dem Vertrag, von wegen, was Siege betrifft, was Playoffs betrifft, was Super Bowl betrifft. Auch den hat er komplett maxed out, also noch nie in seiner Karriere so viel verdient wie in diesem Jahr. Du hast es schon angesprochen. Ja, geht nach Tampa Bay, sucht sich hier ein gutes Team aus, das schon quasi gewisse Bestandteile hat, hat noch ein paar Leute aus der Retirement geholt und auch an sowohl Gronk als auch AB, Gronk sogar mit 2 Touchdowns im Super Bowl, AB mit 1, hat sie auch schön gefüttert und quasi Danke gesagt in dem bestmöglichen Sinne. Und ja, geht nach Tampa Bay in eigentlich mit der verrücktesten NFL-Saison überhaupt. Also wir haben ja von Anfang an darüber gesprochen, dass es überhaupt eine NFL-Saison stattgefunden hat, ist ja eigentlich eine Sache. Dass die Saison zu Ende gespielt haben, dass sie noch alle Playoffs-Spiele hinbekommen haben, dass eigentlich man von den Testen her gesehen hat, dass es für die Spieler es sicherer war, die Football-Saison zu spielen, weil sie von der Prozentsatz her sich weniger angesteckt hätten, als hätten sie quasi einfach normal gelebt in Amerika oder wahrscheinlich überall auf der Welt. Und dann entscheidet sich Tom Brady, von den Patriots mehr oder weniger wegzugehen und geht nach Tampa Bay und gewinnt dann zum ersten Mal, nicht zum ersten, gewinnen ist ja eine Sache, aber zum ersten Mal schafft es ein Team, im Heimstadion dann auch noch den Super Bowl zu Hause zu spielen. Und dann ist es auch noch Tom Brady mit einem neuen Team und dann gewinnt er den ganzen Spaß auch noch und mit einer dominanten Performance 31-9. Also wenn das nicht das verrückteste 2020-21 Covid-NFL-Saison war, dann weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Aber komplett verrückt. Und Sebastian, du hast schon gesagt, also ich glaube, in vielen Sportarten ist es relativ schwierig zu gewinnen. Man redet immer von, gerade in Amerika, Mannschaftssportarten, klar, Michael Jordan, 6 Meisterschaften. Man kann sich da ein bisschen einfacher, sage ich mal, ein super Team zusammenstellen. Also wenn du in einem Basketballteam noch 2 Stars neben dir hast, dann eigentlich mit 3 Superstars, wir kennen von den Miami, not one, not two, not three, hat auch nicht so ganz gut geklappt, als LeBron, Wade und Bosch da sich zusammengetan haben. Aber gerade im Football, wo du 53 Mann hast, wo du 16 reguläre Saisonspiele und dann noch 4 Playoff-Spiele mitmachen musst, wo eigentlich alles zusammenpassen muss, Offense, Defense und jetzt auch nicht die Bucks historisch gesehen, das ein super Team sind, und die dann zum ersten Mal zu den Playoffs wieder zu führen, jetzt irgendwie in 18 Jahren, und dann sogar zum Super Bowl-Sieg. Also es ist einfach komplett verrückt, was dieser Mann wirklich geleistet hat. Und die Bälle, die er anbringen musste, hat er angebracht. Hat selbst auch eine gute Performance abgeliefert mit drei Touchdowns. 29 Pässe versucht, 21 angebracht, über 200 Yards, 3 Touchdowns. Also der absolute Wahnsinn. Aber seine Defense hat ihm auf jeden Fall auch fleißig unterstützt.
Wollte ich gerade sagen, also er wurde zum MVP gewählt, oder bestimmt, wie auch immer. Wobei, und das gibt's natürlich nicht, aber Bowles, der Defensive Coordinator für mich, hätte zum ertragenden Sinne auch wirklich ein MVP-Kandidat sein können, weil, du hast es gerade erwähnt, wie dominant die Defense doch war gegen eine Offense, die wir das ganze Jahr gepriesen haben mit Patrick Mahomes. Aber auch, weil Todd Bowles, ich kenne ihn halt damals noch von den Jets, in seinem Blut steckt quasi Blitzen. Pressure, steckt Aggression, sagen wir mal, drin. Er hat aber gesagt, in seinem Gameplan war für ihn klar, die zwei Starting Tackles der Kansas City Chiefs sind raus. Ich habe JPP und hab Barrett, die werden genug Druck ausüben, das heißt, ich muss nicht blitzen, aber dafür kann ich dann Tyreek Hill und Kelsey doublen die meiste Zeit und in Patrick Mahomes zu 9 Punkten zu halten, ein Wahnsinn. Für mich waren die Tampa Buccaneers der Aggressor die ganze Zeit, aber vor allen Dingen halt die Defense. Wobei muss man natürlich, glaube ich, auch fair sein. Auf der anderen Seite, Patrick Mahomes war klar gehandicapt mit seinem C, war jetzt nicht so, aktiv ist das falsche Wort, nicht so schnell auf den Beinen quasi, wie er normalerweise
ist. Aber er hat so viele gute körperliche Bewegungen auch gemacht. Also ich habe jetzt bei ihm nicht groß das Gefühl gehabt, dass er da beeinträchtigt war. Hast du Gefühl, dass es ihm auf jeden Fall ein bisschen Probleme gemacht hat? Oder einfach, dass er die ganze Zeit verprügelt wurde von
JPP und Jaquill? Ja, genau. Ich glaube, das am Ende ist halt irgendwie summiert. Er wirft den Ball natürlich relativ schnell, aber er war die ganze Zeit unter Druck von den beiden und für mich, ja, keine Ahnung, ich glaube, für einen jungen Quarterback dann nochmal wieder er hat so viel schon erreicht, aber im großen Moment zu sein, da echt verkloppt zu werden und dann irgendwann, ich meine, er hat dann irgendwann angefangen zu humpeln, ob das ihn beeinträchtigt hat im Spiel selbst, keine Ahnung. Ich glaube einfach.
Mitleid.
Vielleicht, wer weiß, ich meine.
Sorry for me.
Es ist schon, aber es hat echt, ich hab mir jetzt quasi wehgetan, der Offensive Line zuzugucken. Weil du halt weißt, ich war halt auch schon in solchen
Spielen. Mir hätte es gut getan, der Defensive Line zu gucken.
Ist halt je nachdem, mit wem du dich da identifizierst. Und ich sag das ständig, dieser Tom Brady Effekt ist im Prinzip, du möchtest halt nicht der Spieler sein, der dafür verantwortlich ist, zu verlieren, weil du genau weißt, mit Tom Brady, er wird alles geben, du hast immer eine Chance, der bringt die Bälle in den Ball und so weiter. Du möchtest nicht der Spieler sein, in dem Fall die zwei Tackles, die Sacks abgeben, die den Druck aus sowas, also natürlich auf Kansas City übertragen. Und die zwei, ich kann mir das halt so richtig bildlich vorstellen, im großen Moment, direkt am Anfang des Spiels, Druck ausüben, Knockdowns und Hurries etc., Mahomes rennt für sein Leben, du weißt, dann C tut weh. Und wie du da halt am nächsten Morgen, glaube ich, aufstehst und diese Blicke von deinen Teammates, die wahrscheinlich überhaupt nichts zu bedeuten haben, oder du gehst zur Seitenlinie und die gucken dich halt irgendwie an und sie wollen was sagen, sagen aber nichts. Und ich meine, du gibst ja alles. Ich meine, das sind alles Vollprofis, alle wollen gewinnen und ab und an ist halt jemand einfach besser als du. Und in dem Fall, wobei muss ich alle sagen, weiß gar nicht, zu lange labern hier,
Wir haben genug Zeit.
Was ich persönlich, da würde ich dich gerne auch mal fragen, ob das so von der anderen Seite Defensive Line, ob das was ausmacht. Ich persönlich bin kein Fan davon, wenn jemand ausfällt, vor allen Dingen an der Offensive Line, quasi mehr als eine Position zu verändern. Heißt, Eric Fischer fällt aus, linke Tackle kommt raus. Das heißt, auf einmal traust du deinem Swing-Tackle-Backup nicht. Der rechte Tackle muss nach links, der Backup geht nach rechts, der Guard spielt hier und da. Im Prinzip hast du von einer Schwachstelle, eine Position, jetzt drei Schwachstellen, weil jeder, die sind zwar Starters oder haben lange gespielt, je nachdem, aber spielen nicht auf der Position. Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wenn du vom rechten Tackle auf linken Tackle gehen musst und du hast seit 7, 8 Jahren nicht gespielt, ja. Es hört sich bescheuert an für Leute, die halt nicht selbst draußen spielen, aber ist so wie Zähne putzen mit der linken Hand. Man weiß, wie es geht und alles funktioniert, aber irgendwie, das fühlt sich halt ja komisch an und man ist halt einfach nicht so gut. Je nachdem, das fand ich persönlich eine Fehlentscheidung. Das muss natürlich jeder selber wissen und die Coaches wissen natürlich, wer wo, wann, wie spielt am besten. Finde ich allerdings immer schwierig. Wenn du sowas siehst als Defensive Lineman und ihr wisst, oh, die zwei Tackler sind raus oder einer ist raus, der andere spielt woanders, wie auch immer, leckt ihr euch ja schon mal so die Finger und sagt,
oh. Also ich wahrscheinlich nicht.
Also,
er hätte auch
von den Chicken Wings.
Backup. Aber im Third Down, wo die Jungs anfangen zu jagen, bin ich schon lange nicht mehr auf dem Platz. Ich bin auch heute bei der Analyse wieder gemerkt, die Coaches haben klare Vorstellungen, wann man die Spieler einsetzt. Es gibt die Early Down Players und dann die Third Down Players und ich war ein Early Down Player, also im ersten und zweiten Versuch. Und ja,
heißt er als Laufverteidiger und nicht
genau Laufverteidiger und dann, wenn es ums Geld verdienen geht, ab vom Feld, lass die richtigen Athleten auf dem Platz. Ja. Unter anderem, wir haben es ja gesehen, ich habe auch mit einem von den Jungs zusammengespielt, JPP, Und ich muss sagen, auch für ihn freue ich mich und ich weiß, er war heiß auf das Spiel. Ich finde, jeder, der schon die NFC Championship Games gesehen hat, hat gemerkt, okay, dieser Junge hat richtig was drauf, hat auch richtig Gas gegen Aaron Rodgers. Hat eine unglaubliche Geschichte, kommt aus Haiti, hat relativ spät mit dem Football angefangen, eigentlich ähnlich wie wir, mit 15, 16. Hat dann eigentlich ein bisschen aus Spaß gespielt, hat dann bei der University, ich glaube auf South Florida Bulls, ich glaube, das ist sogar in Tampa, ne? Wurscht, wie auch immer. Dann da angefangen, wurde dann von den Giants gedraftet, in der ersten Runde sogar, Raw Talent, hat dann mit den Giants 2011-12 den Super Bowl gewonnen. Sebastian, du hast ja auch in dem Super Bowl und mehrmals schon gegen ihn gespielt, JBP ein Riesenmonster. Mhm. Einer der besten Athleten, den ich jemals in meinem Leben getroffen habe, ehrlich gesagt, hat sich dann bei einem Feuerwerksunfall 3 seiner Finger, im wahrsten Sinne des Wortes, weggesprengt. Jeder hat gesagt, er kommt nicht mehr zurück. Und dann war er nochmal bei den Giants, hat sich langsam in der Reha gehabt, ging dann nach Tampa Bay, hat sich dann bei einem Autounfall das Genick gebrochen. Und jeder hat gesagt, okay, er spielt nie mehr Football, kam dann davon auch zurück und spielt jetzt schon in seinem, ich glaube, wieder dritten Jahr in Tampa, hat irgendwie im Durchschnitt irgendwie die letzten 3 Jahre 30 Sacks gehabt, also über die 3 Jahre bezogen. Und dreht auch im Super Bowl nochmal dermaßen auf, dass er wirklich ein großer Bestandteil davon ist, dass diese Defense Line und diese Defense auch die Tampa Bay Buccaneers zum Sieg führt. Also es gibt einfach so extrem viele Storylines auch in diesem Super Bowl und so viele Underdog-Geschichten. Ich meine, Dominican Sue ist eine Riesengröße in der Liga, kommt jetzt auch nochmal, ist auch nach Tampa Bay und gewinnt jetzt auch quasi nochmal in der Abendsonne seiner Karriere auch nochmal den Super Bowl. Ein anderer Freund von mir, Ted Larson, hat auch den kennst du auch noch, oder? Von den Bucks, von den Patriots.
Ja, war wirklich.
Der war in meinem Freshman-Jahr im College, war ja noch mein Zimmernachbar, weil er Defense Tackle gespielt hat, wurde dann umgepolt und wurde dann der Center von Russell Wilson. Seine letzten paar Jahre und ist jetzt, glaube ich, auch schon inzwischen in seinem 10. oder 11. Jahr in der Liga, hat sich so ein bisschen auf den hinteren Plätzen rumgedrückt, so als Backup und sagt, komm, er kommt aus Tampa ursprünglich, hat gedacht, ach, dann mache ich nochmal den Rest der Saison bei denen nochmal mit und gewinnt dann in seiner Heimatstadt den Super Bowl. Also freue mich hier für alle möglichen Kollegen, mit denen ich irgendwie was zu tun habe, ja. Aber Sebastian, um jetzt nochmal zurück auf den großen Protagonisten zu kommen. Brady einfach. 7. Super Bowl-Ring. Er ist immer noch heiß. Was will der eigentlich noch?
Ich glaube, das würde er, glaube ich, auch nie zugeben. Meiner Meinung nach würde er oder will er so viel, Distanz zwischen ihm und dem nächsten Menschen, der ihn quasi irgendwie einholen kann als Sportler, vor allem als Footballer, bis es halt nicht mehr geht. Ich meine, wenn man jetzt mal sieht, nehmen wir mal den nächsten Jungen, wäre dann wahrscheinlich Mahomes. Die Diskussion, könnte Mahomes Brady schlagen im Gutsein, mehr Super Bowls und bla bla bla. Der hat ein Team, Andy Reid, bla bla, alles könnte quasi funktionieren. Aber jetzt im Head-to-Head hat er verloren. Brady hat 7, das heißt, um ihn zu schlagen, bräuchte er 8. Das heißt, er müsste nochmal 7 gewinnen. Wären sie quasi gleich, wäre das Argument halt immer, ja, aber Brady hat im Head-to-Head.
Im direkten Vergleich. Genau. Deswegen ist ja Eli Manning auch der bessere Quarterback im Vergleich zu Tom Brady.
Er hat mehr.
Im direkten Vergleich, im Big Game. Hey.
Hört man selten das Argument, aber gut. Das ist gut an Statistiken. Man kann es drehen und wenden, wie Herr Kuhn das möchte.
Aber Sebastian, du hast das Richtige gesagt. Viele haben ja auch gesagt, okay, wenn Mahomes, und es ist natürlich in den Medien, wird es immer viel besprochen, und auch da die Vergleiche sind auch wirklich extrem. Mahomes ist noch extrem jung. Auch der jüngste Quarterback, der zweimal in seiner jungen Karriere schon im Super Bowl gestanden ist mit 25. Davor war es Russell Wilson mit 26. Er hat noch Ewigkeiten vor sich und ich glaube auch gerade die Karriere von Brady hat gezeigt, dass vielleicht auch ein Mahomes sogar noch, wenn er will, eigentlich noch 20 Jahre spielen kann.
Aber das Argument, das bringen wir halt ständig, Mahomes spielt halt sehr anders als ein Brady. Kann jemand, der halt, ich sag mal, physisch oder so auf seine Beine oder auf seine athletische Fähigkeit baut, kann er zwar 20 Jahre spielen. Und Brady zum Beispiel, ich meine, der läuft die ja nicht weg. Also ich meine, das muss man ja gerade sagen, er ist ja halt kein Athlet, der ist halt footballisch, hyperintelligent, kann den Ball haargenau werfen etc.
Aber ich meine, er läuft nicht von dir weg, außer du bist die Patriots.
Wow, wow. Mark is on fire. Ich bin heute.
Aber jetzt ist in so einem Riesenspiel, Mahomes wirft 2 Interceptions, keine Touchdowns. Tut es seiner Karriere irgendwie ein bisschen weh oder gibt es da eigentlich keinen Abrieb davon? Einfach eine schlechte Performance, er war die ganze Zeit unter Druck, war auch ein bisschen angeschlagen. Ne? Ist einfach so.
Genau.
Also trotzdem zum zweiten Mal, 3-mal AFC Championship gewesen in den letzten 3 Jahren, 2-mal im Super Bowl, also bitte.
Ne? Genau. Ich meine, Markus, du musst ja nicht erzählen, jeder kennt, jeder Sportler, ob es Kreisliga Fußball ist oder Schwimmen oder Tennis, einfach immer. Manchmal gibt es einfach Tage, wo, ja, wo es halt einfach nicht läuft oder der andere, der Gegner ist einfach besser. In dem Fall viel, jetzt, ich meine, die Woche, jetzt möchte ich das gar nicht an solche Dinge schieben, aber ich meine, die Woche für Kansas City war jetzt auch, ist jetzt nicht super gelaufen, für, ich sag mal, Ablenkungen, für Verletzungen, für Covid-Scare, der Linebacker-Coach, Andy Reeds Sohn, der einen Autounfall verursacht hat oder was da jetzt genau rauskommt. Also viele Dinge, die sportlich gesehen absolut daneben gegangen sind. Mensch, natürlich auch. Und keine Ahnung, für mich, aber da jetzt einzuschließen und sagen, er ist nicht der Beste. Würde er nie mehr zu einem Super Bowl kommen, würde er nie mehr gewinnen, hört in 5 Jahren auf zu spielen? Ja, wahrscheinlich. Aber ich meine, von solchen Dingen, wer weiß. Er hatte jetzt...
Der Vertrag geht ja dann noch länger als
stimmt, diese Zeit. Stimmt. Aber er hatte jetzt irgendwie letztens mal gesagt, ich möchte, wer weiß, wie lange wir noch gut sind, ich möchte jetzt so viel wie möglich gewinnen. Und ich glaube, das, ich meine, das geht, glaube ich, jedem Sportler so. Ist aber auch so. Und du musst halt, wenn du ein Quarterback oder einen Spieler, meistens ist er der Quarterback, jemand hast, der so viel gegen das Cap zählt, musst du halt dann auch irgendwie schnell gewinnen, weil das heißt, deine anderen Spieler, die halt auch viel kosten, normalerweise, kannst du dir halt nicht leisten. Das ist halt, was du eben erzählt hast, dieses footballerische, dieses eine Dynastie aufzubauen mit Salary Caps etc. Schon schwierig. Aber ich meine, Wir können jetzt nicht für 3 Jahre quasi sagen, er ist der beste Spieler der Liga und dann, keine Ahnung, klar, der hat einen Eimer gegriffen, hat kein gutes Spiel gemacht, aber alle von Kansas City waren jetzt nicht souverän, von daher. Ich meine, Tyreek Hill, beim ersten Mal spielen sie Tampa Bay, hat über gefühlt 250 Yards, weiß ich genau, wie viel es waren, aber so ungefähr. Und jetzt glaube ich, dann am Ende hat er nochmal irgendwie 70 Yards rausgeholt, aber im Prinzip für die erste Halbzeit für 2 oder 3 Catches gehalten. Also keiner hat sich damit rumgekleckert und ich glaube, anstatt, das finde ich halt immer so in den Medien, wenn halt viele sagen, er war schlecht oder die Gruppe war schlecht, einfach immer, kann man nicht einfach sagen, die andere Gruppe war gut. Im Prinzip das Lob einfach nur an Tampa Bay geben. Du hast es JPP, du hattest die Defensive Line erzählt. Auf der Seite muss man auch das Defensive Backfield erwähnen, die, wie gesagt, 250 Yards an Tyreek Hill abgegeben haben, vor Woche 10 war es, glaube ich. Ja, haben einfach besser gespielt, souverän gespielt. Und ja, ich meine, letztes Jahr war Kansas City drin. Von daher, mit dem Lob kommt da auch irgendwann Kritik. Aber für mich, nee, Patrick Mahomes, für mich könnte es auch nächstes Jahr wieder dasselbe Rematch geben. Sind für mich die 2 besten Teams. Und ich meine, wer weiß, Offseason. Und ich meine, da bist du halt...
Ja, kein schlechter Punkt.
Von daher...
Naja, aber vielleicht muss ich erstmal Mahomes nochmal den Durchblick verschaffen. Sebastian, jetzt haben die Bucks den Super Bowl gewonnen. Kansas City geht nach Hause, entspannt sich ein bisschen, hat erstmal frei bis Mitte April, bis dann die Football-Saison quasi wieder angeht, bis das Training richtig offiziell losgeht. Aber du kennst dich aus, du hast es schon 2-mal miterlebt. Was machen jetzt die Buccaneers? Oder du kannst dir sogar Tom Brady fragen, was treibt der junge Kerl jetzt? Alle ab nach Disney World?
Er ja, aber so dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Obwohl, die sind ja auf, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber er, ich glaube es nicht, weil ich glaube, jetzt so krank werden und so, nee. Aber
Gronk ist aber da, ich habe es auf Social Media gesehen.
Ja, war ja klar, gut. Die Saison ist ja vorbei. Ist
eh immun.
Der hat es eh gehabt, genau.
Kommt Gronk zurück oder hat er gesagt, nee, lass.
Er sagt, hat gesagt, er sieht keinen Grund, weshalb er nicht zurückkommt. Also von daher gehen wir mal davon aus, Shirtless Gronk wird...
Ich meine, Gronk hat, glaube ich, auch über 5 Millionen nochmal abkassiert für die Saison. Oder ich glaube sogar 7.
Ja, es war, also sein, ja. Aber ich meine, fürs Geld,
was eigentlich auch extrem hoch bezahlt war, gerade für seine spielerische Qualität.
Ja gut, es war halt noch sein alter Vertrag, oder? Der dann, weil wenn du retirest, dann kannst du ja nicht,
weil dann wieder getradet. Also er musste getradet werden, genau. Da haben sie, aber sie hätten nochmal renegotiaten können mit ihm quasi.
Ja, aber gut, wenn dann Brady sagt, hey,
Bruce. Aber er ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr unter Vertrag, also er müsste neu unterschreiben.
Okay. Ja, also er fühlt sich halt gut, wobei man halt sagen muss, er wurde jetzt 3 oder 4 Mal an derselben Wirbel, an die Säule, also im Bandscheibe operiert. Da ist halt auch nicht mehr viel übrig. Da halt dieses, ich kenn's ja von mir selbst, also halt dieses Rückenschmerzen, Footballspielen ist halt schon was anderes. Aber ich glaube, die kommen alle zurück. Ich glaube, die haben jetzt sehen das halt auch so als eine Mini-Dynastie im Prinzip, was sie halt zusammen erreichen können. Und gehen wir jetzt mal davon aus, man kriegt Covid unter Kontrolle und man kann normal, ich sag mal, eine Off-Season trainieren und wie auch immer, dass sie halt als Team noch mal besser werden können. Weil, ich meine, die sind alle im Prinzip zusammengewürfelt worden. Und nicht alle, aber viele von den Spielern. Und haben sich halt auch erst am Ende gefangen. Wann, oder wie es sich gezeigt, natürlich auch, ich sag mal, früh genug. Und wie gesagt, solange du in den Playoffs kommst, Markus, wir sagen es die ganze Zeit, eigentlich völlig egal. Solange du da drin bist, kannst du gewinnen. Ich glaube, die kommen fast alle zurück. Und Mike Evans hat sogar gesagt, er würde renegotiaten oder würde Geld quasi abgeben, damit das Team zusammenbleibt. Die sind alle heiß drauf, die sind alle wissen, was sie können und die sind alle an
dem. Ich glaube, die merken einfach auch alle, dass sie in dieser extrem einzigartigen Situation sind, dass sie wirklich das Glück haben, dass sie jetzt einfach nochmal einen Super Bowl gewinnen können.
Genau.
Oder? Und was man eigentlich jedes Jahr, klar, jedes Team hofft, jedes Jahr Super Bowl zu gewinnen. Aber ich glaube, ich meine, man hätte nicht eindeutiger sehen können, dass es extrem realistisch ist, den Super Bowl zu gewinnen, wenn du ein einigermaßen gutes Team hast.
Ja.
Und Brady bei dir im Team, Quarterback
spielt. Ich muss mir überlegen, 2012 oder 2013, ich weiß gar nicht mehr so genau, als ich meinen zweiten Vertrag, also als mein Rookie-Vertrag lief aus und ich musste verhandeln für meinen zweiten Vertrag, was mir durch den Kopf ging, damals, boah, will ich nochmal zurück zu den Patriots? Was ist denn, wenn Brady jetzt aufhört? Ja. Ich meine, das ist jetzt
okay, jetzt ruft, du bist in Florida, jetzt ruft Brady dich aber an. Sagt, Sebastian, ich brauche einen Swing-Tackle, leg nochmal irgendwie wieder 100 Pfund zu.
Genau. Größter Albtraum.
Nee.
Also
auch mit garantierter Super Bowl-Teilnahme.
Selbst wenn es sowas geben würde, da muss ich halt in dem Fall dann echt sagen, gut, Glück gehabt, ich habe 2 gewonnen. Es reicht. Also als der Tag, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, ich bin raus, war es das auch. Also mental, das muss man sich aber auch mal vorstellen für die Leute da draußen, dieses, so ein Gronkh zum Beispiel, dieser, ich bin für ein Jahr draußen, ich werde irgendwie. Bin bei CBS und ESPN und Halligalli, ich mache Party, Gronk Beach, Miami und keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann, ach, weißt du was?
Also. Aber du bist als Tight End auch nochmal eine andere Position. Ich meine, klar, du wirst ab und zu mal hier weggeballert und musst auch Runblocking machen, aber der muss jetzt keine.
Kannst du jetzt nochmal mental durchs Trainingslager gehen?
Glaubst du, dass ein Gronk ein normales Trainingslager absolviert? Also bitte. Der hat wahrscheinlich keinen Contact-Practice mehr. Ja, der wird wahrscheinlich schön auf Eiern getragen. Warum? Er nicht kaputt geht, oder er wird getragen wie ein Ei. Was okay. Weiß ich. Ihr merkt da draußen wirklich, es ist eine Abendfolge und es war ein langer Tag. Ja, also ich glaube, er hat nicht so eine harte Football-Karriere wie quasi jetzt als Offense oder Defense Tackle. Aber trotz allem, auch im Spiel, du wirst wieder gehittet, es ist auf jeden Fall nicht leicht.
Du hast gerade erzählt, du warst jetzt den ganzen Tag im Office, die Spieler, gut, jetzt natürlich, Giants ist gerade nicht, aber dieses Mentale da wieder reinzukommen.
Ja, ist schon richtige Arbeit. Also die Spieler ist genauso. Sebastian, du weißt, jeden Tag bist du 6 da und haust 6 wieder ab. Eine lange Football-Saison, körperlich, mental. Es ist kein leichtes Football-Profi zu sein.
Das stimmt wohl. Und ich meine, er hat auch 60 Millionen, 70 Millionen oder so in der Kanarie verdient, sowas in der Richtung. 3 Super Bowls gewonnen, meine ich.
Ein Vierter jetzt.
Ein Vierter, also jetzt ja, genau, den Vierten jetzt gewonnen, in 5 teilgenommen war es, glaube ich, weil den ersten haben wir zusammen verloren. Ja, ich meine, irgendwann, die Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, wofür machst du das? Ist es wirklich nur für, ich weiß, ich kann's, ich kann der Beste sein, ich kann weiter gewinnen, etc.? Ich meine, man sagt halt ständig dieses Winning never gets old, dieses Gefühl von die Trophäe nochmal zu halten und ja. Aber nochmal zurückzuschweifen quasi, was du meintest. Ich glaube, die kommen halt alle nochmal zurück, sind alle nochmal heiß. Und dieses Fenster, was du erzählt hast, schließt sich. Kommt Brady, ist jetzt schon seit Jahren die Frage, kommt er zurück, kommt er nicht zurück, bla bla bla. Es ist noch ein Jahr, dann ist er nächstes Jahr 44. Klar, vielleicht spielt er mit 45 noch, wer weiß. Aber ich meine, trotzdem wissen wir, dass dieses Fenster wird sich irgendwann schließen. Wir sagen ja, es mit 10.
Also höchstwahrscheinlich.
Irgendwann ist es vorbei.
Spielt er noch kürzer, als er bis jetzt gespielt hat?
Er ist, ja. Das, gehen wir mal davon aus, dass
es downhill. Okay, aber so was, ich muss das, wir reden jetzt wieder zu, ne, okay. noch ein paar Knaller am Ende.
Okay.
Bill Belichick.
Mm. Oh, okay. Oh, Knaller, richtig. Okay.
Robert Kraft.
Ja.
Die haben ja eigentlich alle immer ein rosiges Verhältnis gehabt.
Aha.
Extrem competitive, dieses Team. Und auch von Robert Kraft fängt der ganze Spaß damit an. Natürlich Bill. Glaubst du, der beißt sich nicht ein bisschen in den Hintern? Und glaubst du nicht, dass ein bisschen auch ein Robert Kraft sagt, ey, sag mal, also ich hätte auch mal kein Problem gehabt mit noch einem weiteren Super Bowl-Ring. Hätten wir dem Jungen doch lieber ein bisschen mehr bezahlt und vielleicht ein, zwei Receiver und eine Offense-Line dargestellt, dann sehen wir jetzt genauso aus. Weil eigentlich zeigt man ja, dass er es kann und gibt ihm eine gute Mannschaft, dann gewinnt er den Super Bowl. Das ist eigentlich Fakt. Statistisch gesehen ist es so. Ja, wie läuft es in Boston? Oder wie ist die Lage in Foxborough? Das muss doch eigentlich schon ein bisschen, also eigentlich müsste doch Kraft und Belichick ein bisschen hier so, hey, what's up, Bro? Should we talk?
Ich glaube, dass wie gesagt, das Risiko, dass er halt eingegangen ist, Brady jetzt in den Fall zu gehen, hat sich halt als Asterix, sagen wir mal, für Bill Belichick herausgestellt. Heißt, jetzt kann man halt argumentieren, war es Bill Belichick oder war es Brady oder waren es zusammen? Das Argument kann man halt jetzt machen, es war alles Brady. Gibst du ihm, wie du gerade gesagt hast, genug gute Spieler, gewinnt er das Ding halt. Egal wo, egal mit wem, welchem Offensystem, wie auch immer. Klar, ich meine, ich habe jetzt von, wenn man die TV-Copy hört, da sind viele Patriots, ich sag mal, Vokabeln, Spielzüge etc. sind da drin.
Ja, weil er inzwischen, das sagt ja Bruce Arians, weil er das Play-Calling, ich glaube, das war, hast du ja auch schon gesagt, eigentlich nach der Bye-Week hieß es, okay, Tom, sorry, es läuft nicht ganz so gut.
Genau.
Mach mal.
Genau. Und dann funktioniert es ja auch. Und er ist halt auch so gut. Ich meine, Byron Leftwich, ehemaliger Quarterback, ist der Offensive Coordinator. Tom Brady ist halt nochmal eine Schippe drauf. Das heißt, die kennen diese Spielsysteme in und auswendig. Und wenn du halt auf dem Platz stehst, siehst du ja nochmal was anderes als ein Offensive Coordinator in der Booth oder auf der Seitenlinie.
Keine Defense, die Brady noch nicht gesehen hat.
Genau. Aber jetzt, also um deine Frage zu machen, und ich glaube schon, dass ich meine, diese Entscheidung wurde getroffen und Bill ist halt nicht jemand, der sich selbst quasi anzweifelt. Ich glaube, der ist halt auch so selbstbewusst, ich bin der Beste und ich kann mit allen gewinnen.
Ist ja auch einigermaßen ein guter Coach.
Jetzt das Argument, ist er?
Oder ist er es überhaupt?
Ja. Mit
Brady hätte ich es auch gekonnt.
Genau, ohne Brady habt ihr es gewonnen, 6, nee, Quatsch. Aber ich meine, ich glaube, wir sagen es halt ständig, dieses in dieser Liga zu gewinnen, und dominant zu sein, brauchst du halt einen hervorragenden Quarterback. Und von denen gibt's halt leider nicht mehr viele. Was halt leider. Ja. Die sind halt Ausnahmetalente. Von hast halt 5, 6, 7 in der Liga und davon sind dann noch ein paar besser als die anderen. Ich glaube schon, dass es Kraft echt leid getan hat. Die Story ist halt, als sie sich quasi, ich sage jetzt mal, getrennt haben, Schluss gemacht haben, dass Kraft ein bisschen, also geheult hat und sich bedankt hat und ja, hate to see you go, bla bla. Aber er hat halt im Gegensatz jetzt zu einem Jerry Jones, als Eigentümer sagt er halt, die ganzen Football-Entscheidungen liegen halt bei meinem GM, bei meinem Head Coach, beim Pro Scout, wie auch immer, und das ist alles bei Belichick. Wobei diese großen Entscheidungen jetzt, ich meine, Bill Belichick entlässt einen Brady nicht alleine ohne mit Kraft.
Er steht auf dem Check unten drauf, den er jede Woche bekommt,
genau.
Der Besitzer.
Von daher, die Entscheidung muss halt getragen werden und sie sagen, wie gesagt, es ist halt eine ökonomische Entscheidung für sie, obwohl, du hast jetzt erwähnt, hätten sie den Super Bowl nochmal gewonnen, machst du halt viel mehr Geld.
Tom Brady hat jetzt auch nicht jetzt irgendwie gesagt, er will neue Rekorde brechen und will irgendwie 40 Millionen pro Jahr sein.
Sondern
25 Millionen im Jahr ist ja eigentlich noch für ihn noch ein faires Angebot plus Incentives obendrauf. Also es ist jetzt auch nicht, klar, die Welt für den besten Quarterback der Liga. Also darf man ganz klar nicht vergessen.
Ja,
vielleicht kommt hier Brady zurück nach noch ein Super Bowl in Tampa und dann nochmal ein Jahresvertrag.
Dann nochmal.
Bei den Patriots dann nochmal ein Super Bowl und dann vielleicht ein Ruhestand.
Ja, ich glaube, bei ihm ist aber diese Lücke, Markus, ihr kennt es auch, dieses, was macht man nach einer Football-Karriere, vor allen Dingen für die Amerikaner, die mit 3 oder 4 Jahren halt schon anfangen, seit 20 Jahren durchs College ja, gehen.
Ich war irgendwie Anfang 30 und habe nicht irgendwie eine 500 Millionen auf dem Konto gehabt.
Ja, aber ich sage jetzt mal, aber für ihn, ich meine, er ist seit 40 Jahren spielt er Football. Dann halt zu sagen, was ist das nächste für ihn? Klar, das Projekt ist natürlich TB12, er macht seine Workout-Studios auf und verkauft.
Aber es ist schon was anderes, als Footballspieler zu sein.
Richtig. Und deine Identität ist, was machst du? Where, who are you? Ich meine, fragt ja keiner. Jeder kennt Brady, wenn er irgendwo reingeht.
Hey, what do you do for a living?
What are you doing, buddy?
Never heard of her.
Thomas Brady?
Thomas Edward?
Aber ich meine, das Krasse ist ja wirklich, er lügt ja nicht. Er sagt ja nicht dieses, er will sich da irgendwie reinschmorotzen, noch ein Jahr da rauskriegen, sondern er sagt halt, nee, ich komme zu Tampa und wir gewinnen dann Super Bowl zusammen. Das hat er halt am Anfang dem Team schon gesagt und dann am Ende stimmt's ja. Ist halt, als ob er die Zeitung selbst schreibt und dann halt, ach so, das muss ich jetzt machen, alles klar, gut.
Sebastian, du weißt, die Patriots sind dafür bekannt, dass sie eigentlich nie einen Spieler länger behalten als seine sportliche Zenit. Und dass sie lieber sagen, hey, okay, wenn der noch 1-2 Jahre dranhängen will und nochmal groß kassieren, dann woanders, nicht bei uns. Ja. Und es kam eigentlich, und diese Wette ging eigentlich überall auf, aber vielleicht in dem größten sportlichen Moment oder mit dem größten sportlichen Talent aller Zeiten, oder Football-Talent zumindest mal, ja, hat es irgendwie wirklich nicht so geklappt. Also vielleicht hat auch Bill sogar Brady ein bisschen unterschätzt.
Ja. Ich meine, er wollte ja damals schon mit Garoppolo, er wollte ja schon einen Neuanfang. Es war nicht, ich meine, realistisch gesehen, Markus, wenn du halt selbst den Brady irgendwie anguckst und halt sagst, wie lange kann der Typ halt spielen? Du hast es halt bei anderen Spielern gesehen, wie einen Peyton Manning zum Beispiel. Er war 38, glaube ich, und dann fing es halt echt schnell an. Das ging halt von Pro Bowler, Hall of Fame Career, er und Brady, neck and neck, die Besten, und dann Brady weiter nach oben und Manning halt ganz steil nach unten.
Das ist wahrscheinlich die Playability, oder?
Ja, also immer gut mit Nacken-OP und alles andere, was er hatte, aber ich meine, die hat nochmal den Zugang. Ist
das die 12 Method? Ich meine, was für eine gute Marketingkampagne kann das eigentlich sein, wenn es dir darum geht, sei sportlich und jung und du spielst irgendwie mit 45 immer noch und gewinnst Super Bowls? Also,
das ist halt.
Einfach komplett verrückt.
Auf jeden
Fall. Das ist wirklich einfach die kompletteste, das verrückteste überhaupt. Dann einfach mit der neuen Mannschaft, die noch nicht mal so gut ist. Und dann hat ja auch Bruce Arians, ist inzwischen jetzt der älteste Head Coach, der den Super Bowl gewinnt. Also da auch nochmal ein Rekord. Ich glaube, JBP ist erst der 4. Spieler, der gegen Brady im Super Bowl gewinnt und dann mit ihm als Teammate auch noch im Super Bowl gewinnt. Ja. Also es ist einfach alles mögliche Verrückte passiert. Aber wie hätte es auch anders sein können? In der Wahnsinns 2020 NFL-Saison. Aber Super Bowl 55, viele haben, ja, waren nicht ganz so begeistert von dem Spiel an sich. Aber ich finde, wie schon gesagt, auch die Defense-Leistung, weil man hört von Brady genug, aber dass sich so die Bucks-Defense so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat und Mahomes zu nur 3 Field Goals hält. Ich glaube, Mahomes hat noch nie ein Spiel mit irgendwie mehr als 8 Punkten verloren, seit er irgendwie in der Highschool gewesen ist oder wie auch immer. Also, die haben den Jungs echt die Hosen ausgezogen. Respekt für Tampa, Respekt an Brady. Und ja, man kann ja sagen, Glückwunsch, oder?
Genau, man merkt es, man kann es schwer oder überhaupt nicht in Worte fassen, wie die Saison gelaufen ist. Was die Athleten machen mussten, was sie durchkamen, durch die täglichen Tests etc. Klar, jetzt haben wir die ganze Zeit über den Super Bowl geredet, zu Recht natürlich. Von daher, ich glaube, einfach ein Riesenrespekt, auch an die NFL an sich. Wir hatten am Anfang, oder ich zumindest hatte meine Zweifel, dass so viele Spieler und Staff und Trainer etc. da so durchkommen. Und im Prinzip, wenn man sich das jetzt Ganze mal anguckt, ich sag mal, klar, da gab es ein paar Spiele verschieben mussten etc., aber generell für wie viele Tausende von Leuten da involviert sind, haben sie das echt, also wirklich einen fantastischen Job gemacht, und hatte ich wirklich meine Zweifel. Und dann den Super Bowl zu kriegen und die ganzen Playoffs, wäre was passiert, hätte man nichts verschieben können, also alles irgendwie auf eine Karte gelegt und mit Sicherheit und alles.
Die ganzen Spieler sich von ihrer Familie ferngehalten haben, dann von Verzichten über die ganze Saison über war, dass man über Monate hinweg haben manche ihre Familie und Freunde und Verwandten nicht gesehen. Ja, echt Respekt. Und ich glaube, es hat auch Man hat gesehen, die Zuschauer in Deutschland gerade haben es sehr gedankt, denn alle möglichen Fernsehrekorde wurden gebrochen. Ich glaube, irgendwie Free TV waren es irgendwie über zeitweise mal 2,4 Millionen, aber auch auf dem Game Pass wurden Rekorde gebrochen. Bei The Zone wurden Rekorde gebrochen. Also Football Deutschland ist heiß wie verrückt. Vielleicht hat auch ein bisschen die Covid-Saison geholfen, dass die Leute im Homeoffice waren, mussten nicht irgendwie am Montag direkt früh zum Arbeiten gehen. Ja. Aber ich glaube, da hat auch ein bisschen Sport weiter gut getan. Ja, und jetzt kommt mal wieder ein bisschen die Trockenzeit, was Football betrifft. Und deswegen sind wir auch immer so hungrig, wenn die Saison wieder endlich anfängt. Aber Sebastian, ich glaube, wir zwei machen auch mal ein zumindest kurzes Päuschen, bis es dann bei unseren Podcasts auch irgendwie wieder weitergeht. Aber ja, ihr werdet auf jeden Fall auch von uns wieder hören, wenn es Richtung Draft und Free Agency und ach, was noch alles so kommt. Ihr habt uns ja, ne?
Wir haben euch doch lieb, von daher.
Wir haben uns doch alle lieb.
Genau, komm.
So, mein Lieber, schön, Schluss war's. Eine Hammer-Saison, super Super Bowl. Und ja, Brady, wer hätte das gedacht?
Brady, ja, ist ja, aber wie gesagt, statistisch gesehen, hätte man eigentlich ahnen können. Von daher, shame on you that you didn't bet on him.
Aber echt. Leute, es hat mich gefreut. Wir hören uns mal wieder demnächst. Jetzt erstmal eine kurze Pause der Vollmer Kuhn Show. Danke auch diese Saison wieder, unsere dritte Saison schon in diesem Podcast, fürs fleißige Zuhören. Ja, und die vierte Saison stoppt wahrscheinlich schon wieder bald.
Ja, alles klar.